herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschoner Gemeinde Motzhausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschonergemeinde-motzhausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Ich möchte uns jetzt den Predigttext lesen. Der steht in 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Ich lasse zwischen den Versen immer mal eine kurze Pause, damit wir uns auf den Inhalt konzentrieren können, denn ich finde, dass jeder Satz für sich schon quasi genug Inhalt liefert. Gute Verwalter der Gaben Gottes. Das Ende der Welt ist nahe. Seid besonnen und nüchtern, damit nichts euch am Beten hindert. Vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Nehmt einander gastfreundlich auf, ohne zu murren. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn jemand die Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm verleiht. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht für alle Ewigkeit. Amen.
Matthias hat natürlich recht, dass dieser Text, das sind quasi so jede Zeile ein Pfund, was uns da vor die Füße gelegt wird. Das mit den Pfunden ist ja so eine Sache. Jesus hat sich da auch mal drüber ausgelassen. Er hat da ein paar Takte zu gesagt, wie es mit den Pfunden ist. Ist übrigens auch einer der Texte, die für heute neben dem hier vorgeschlagen sind, das mit den anvertrauten Pfunden. Ihr kennt das alle, gell? Matthäus 25. Andere Übersetzungen schreiben von Talenten. Kurze Zwischenfrage. Wer weiß denn, wie viel ein Talent wert ist? So viel, dass man bei Deutschland sucht den Superstar mitmachen kann? Oder hier in der Bibel steht das drin, wie viel ein Talent wert ist. Das sind 6.000 Dinare. Nächste Frage, was ist ein Dinar wert? Ein Dinar, wird an anderer Stelle in der Bibel berichtet, ist ein Tagelohn. Damals wird ein Arbeitsjahr so ungefähr 300 Arbeitstage gehabt haben. Also 300 Dinare sind dann ein Jahreslohn. Dann wäre also ein Talent ein 20-Jahreslohn. Natürlich ist das bei den Leuten, die sitzen recht relativ, 20 Jahre. Für den einen ist das mehr, für den anderen ist das weniger. Aber grundsätzlich mal den Lohn für 20 Jahre auf einen Schlag gibt Jesus dem Geringsten, dem, der nicht so viele Fähigkeiten hat. Dem anderen gibt er 20 Jahreslöhne. Rechne ich richtig? Wie viele Talente kriegt der? Entschuldigung, 100 Jahreslöhne kriegt der. 100 Jahreslöhne, der nächste 40 und der letzte 20. Also sie werden mit Mitteln ausgestattet, die unvorstellbar sind im Grunde genommen. Und Jesus benotet nicht, wer am fleißigsten war, sondern Jesus belohnt der einfach nur treu war, der das gemacht hat, was man ihm zugeteilt hat. Er hat von dem mit dem einen Talent nicht erwartet, dass er damit, er hat gesagt, arbeite damit. Und was hat er gemacht? Nichts. Und das war fatal für den. Ich wollte das eigentlich, weil als erstes der Predigtext hier drin steht, wollte ich das nehmen, habe ich gesagt, kannst du nicht machen, wenn du das liest, weil am Ende der Geschichte steht, weil du eben nichts gemacht hast, du hast dich nur irgendwo in die Ecke gesetzt und hast gewartet, dass die Zeit rumgeht, nehme ich dir das Ding wieder ab, hast sowieso nichts damit gemacht. Und noch schlimmer, Jesus sagt das, es ist nicht irgendein anderer, Jesus sagt das, doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Jesus redet hier nicht von einem, der da so auf die Straße gelaufen kam, der hat so einen Almosen gekriegt. Nein, der redet von einem Angestellten, von einem zu ihm Gehörenden, der mit diesem Talent nichts gemacht hat. Und habe ich gedacht, das kannst du nicht stehen lassen, das hat mich selber tief getroffen. Wie viel Talent oder welche Talente hast du gekriegt, was machst du damit? Also das hat mich neu so tief getroffen, mich selber so tief erschüttert in dem, was ich vielleicht bisher geglaubt und gelebt habe. Ich habe nur gedacht, was hat denn diesem Diener, diesem Angestellten gefehlt, dass er nichts gemacht hat? Hat er so wenig Vertrauen darin gehabt, dass wenn ihm sein Herr ein Talent anvertraut, dass er ihm nicht auch die Kraft und die Möglichkeit gibt, damit zu arbeiten und damit umzugehen? Er hat ja nichts verlangt, was über sein Vermögen hinausgeht, sondern er hat jedem nach seinem Vermögen, also nach seinem Gaben, nach seinem Potenzial hat er ihm gegeben. Und der mit dem einen Talent, der hat gedacht, naja, ich bin ja nichts, ich kann ja nichts, ich habe ja nichts. Da hat er recht gehabt. Aber er hatte seinen Herrn. Und das ist ihm vollkommen ausgefallen. Da hat er überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Für wen er eigentlich arbeitet. Für wen er, von wem er das gekriegt hat. Ich fand das, wie gesagt, ihr seht mich hier und es hat mich selber tief getroffen, erschüttert, wie ich das neu gelesen habe und habe am Schluss, ich formuliere es mal wie die Bibel, diese harte, harte Rede Jesu gehört. Das war, da habe ich gesagt, gut, dann gibt dir noch mehr Texte, das kannst du heute Morgen nicht bringen. Da war der nächste Text, war aus Philipper 3, 7 bis 11. Und wie ich das gesehen habe, da habe ich dann gedacht, das kannst du auch nicht machen. Das hatten wir letztes Jahr, ziemlich vor einem Jahr. Ich habe daheim noch gesehen, das ist das, wo Paulus sagt, also genau die Dinge, die ich vormals für gut gehalten habe, die achte ich jetzt für Kot, für nichts, die bringen mir nichts mehr. Paulus sagt, seit ich vom Herrn ergriffen bin, will ich nichts mehr als ihn ergreifen, also ihm nacheifern. Haben wir alle schon gehört. Da ging es dann auch um Neubewertung des Lebens. Paulus, der von Jesus getroffen ist, muss sein Leben neu bewerten. Das, was für ihn von Bedeutung war, hat jetzt keine Bedeutung mehr. Nur noch eines hat für ihn Bedeutung, nämlich Jesus Christus. Da habe ich gedacht, hätte das doch dieser eine Knecht mit dem einen Talent auch so wahrgenommen, dass diese Bedeutung, die ihm sein Herr beimisst, doch so nicht so wenig ist, dass er nichts tun muss oder nichts tun braucht. Allein, dass Jesus mir Bedeutung beimisst, ist schon Ansporn genug, mich ihm hinzugeben und ihm zu unterstellen und in seinem Sinne durch das Leben zu gehen. Ihm immer ähnlicher zu werden, wie Paulus es sagt. Das ist Paulus sein neues Bestreben, Paulus, der viele Talente hatte, wuchert mit diesem einen Talent, jawohl, Christus hat mich ergriffen und ich will nicht mehr, dass ich ihn ergreife. Ich will alles daran setzen, mein ganzes Leben so umgestalten, dass Jesus in mir bleibt und mit mir geht und ich am Ende zum Ziel komme, nämlich in die Herrlichkeit bei Gott. Aber Paulus macht da einen kleinen Zwischenschritt und er sagt, es ist nicht etwa so, dass ich alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Nein, Paulus macht ja hier in diesem, wo er so knallhart, er sagt, das, was ich vorher war, ich bin ein Beschnittener vom Stamm Benjamin, ausgebildeter Pharisäer, römischer Staatsbürger, Beauftragter des Hohen Rats, ausgestattet mit Vollmachten. Paulus war ja nach der Begegnung mit Jesus, war das ja nicht mehr da, das war ja alles noch vorhanden. Aber Paulus bewertet das alles komplett neu. Er sagt, für mich zählt das nicht mehr. Für mich zählt nur noch eins, Jesus Christus. Ihm nachzufolgen, will ich alles dran setzen. Paulus hat natürlich eingesetzt, dass er Pharisäer war. Er ist immer zuerst in die Synagoge, er kannte ja seine Leute. Und vor den römischen Gerichten hat er gesagt, ich bin römischer Staatsbürger, bitte beachte das. Paulus hat das mitgenommen, eingesetzt. Er hat das nur neu bewertet. Aber er sagt, ich bin auf dem Weg, ich strebe dem noch zu, ich setze alles daran, dass es erreiche, was an mir liegt. Ich habe es aber noch nicht erreicht. Und liebe Geschwister, seid da mit mir auf dem Weg, sagt er hier. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, lasse alles, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Neuausrichtung. Aber habe ich gesagt, den Text hatten wir ja schon mal, muss man den dritten nehmen. Und das ist jetzt der Petrus-Text. Die Zeit ist nahe an ihr Ziel gekommen. So fängt Petrus hier an dem Abschnitt an. Das mit der Zeit ist ja so eine Geschichte. Also die Geschichte braucht Zeit, beziehungsweise wenn man die Geschichte betrachtet, ist viel Zeit vergangen. Ihr seht also, Zeit ist sehr relativ. In der Bibel heißt es auch, bei Gott ist ein Jahr wie ein Tag oder ein Tag wie ein Jahr oder wie 1000 Jahre. Ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt also, Gott hat einen völlig anderen Zeitbegriff wie wir. Und wenn Petrus hier von Zeit redet, es ist nahe gekommen, die Zeit, dass alles zu seinem Ziel kommt, alles zum Ende kommt, dann meint er, wir wissen zwar nicht, wann das jetzt genau ist, aber wir müssen uns bewusst sein, dass einmal alles zu einem Ziel kommt, nämlich bei Gott. Und darum sagt er, seid wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Wenn ich das jetzt gerade lese, kommt mir das Bild aus Gethsemane in den Sinn. Ich denke, Petrus hatte aus eigener Erfahrung gesprochen. Jesus sagt, kommt, geht mit mir ein Stück beten. Begleitet mir ein Stück. Klar, machen wir. Dreimal sind sie eingeschlafen. Hat nicht funktioniert. Deswegen ist für Paulus dieses Bild ganz besonders eindrücklich. Diese Wachsamkeit, dieses Anhalten, dieses Einstehen füreinander, voreinander und auch selber vor Gott. Diese Verbindung halten. Hoppla, war da nicht was? Hat dieser Knecht mit dem einen Talent vielleicht versäumt, die Verbindung zu seinem Herrn zu halten? Zumindest die innerliche. War ihm nicht mehr bewusst, dass dieser Herr wiederkommt und dass der ihn überreich ausgestattet hat, hat ihm ja nicht nur so 50 Cent gegeben für ein Brötchen, falls man davon noch eins für kriegt. Das ist aber kein Körnerbrötchen, das kostet mehr mitunter. Aber versteht ihr, er hat ihm ja so viel gegeben und naja, er hat halt vielleicht die Verbindung verloren. Schade. Seid wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Durch nichts, durch gar nichts, durch überhaupt nichts. auch da habe ich dann, ich meine, ich stehe ja nicht hier und lese das für euch, oder ich habe es jetzt erst für mich gelesen. Was hält mich denn alles ab? Ich muss gestehen, ein ganz großer Abhaltungsfaktor ist dieses hier sehr große, und manchmal ist es noch größer, dieses Ding, was in vielen Wohnzimmern steht, und bei uns steht sogar im Schlafzimmer eins. Es ist ein Zeitabhalter. Ja. Ein Zeitvergeuder. Da muss ich aufpassen. Und dann kommt ein Satz, wo ich denke, da sind doch Paulus und Petrus gar nicht so unterschiedlich unterwegs, obwohl die mal ihre Differenzen hatten. Aber wenn Petrus schreibt, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, sagt die Schrift, deckt viele Sünden zu, dann hat mich das sofort erinnert an das Korinther 13, 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Nachdem Paulus alle möglichen Gaben beschrieben hat, sagt er, es gibt einen viel besseren Weg, die Liebe. Und Petrus sagt es auch, also die stoßen ins gleiche Horn. Ich finde das total spannend. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Eine beständige Liebe. Das Schöne an dieser Bibel ist, kleiner Einschub, die hat nebenan an der Seite immer so diese Alternativübersetzungsvorschläge gleich dabei stehen. Da kann man mal so rüber gucken und kann sagen, also eine tiefe, beständige Liebe, eine innige, herzliche Liebe. Ich denke mir manchmal, wenn diese Liebe bestimmend wäre für unsere Gemeinde, für unsere Gemeinschaft, dann hätten wir ein Klima, eine funktionierendes, ja, wie soll ich sagen, System, eine besondere ökologische Nische, sage ich mal, im geistlichen Sinne, wo andere sagen würden, da will ich auch hin. Das will ich auch haben, was die haben. Wenn Petrus hier sagt, er zitiert ja aus den Sprüchen, die Liebe deckt viele Sünden zu, dann möchte ich da auch wieder zurückgehen auf 1. Korinther 13. Die Liebe trägt alles. Die Liebe verzeiht alles. Also, das ist das, was Liebe ausmacht. Die Liebe deckt nicht zu, aber sie erträgt, sie hilft durchzutragen, sie geht mit drunter unter die Last, die da ist. Das macht die Liebe aus. Und das soll unser gemeinsames Leben bestimmen. Einander Lasten tragen helfen. Und das geht über das Gebet. Petrus sagt das an erster Stelle. Jawohl, diese Zwiesprache zwischen mir und meinem Gott, zwischen mir und meinem Heiland, ist das, was mich trägt im Leben, was hilft, auch anderen zu tragen, wo wir auch zusammen vor Gott treten dürfen und ihm all das darbringen, was uns beschwert, was uns erfreut, was uns so erfüllt. Warum fügt jetzt Petrus hier diesen Satz an, seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne Murren auf. Weil das einfach zu einer Atmosphäre der Liebe dazugehört, dass ich den anderen besuchen will, dass ich Austausch mit ihm haben will, dass ich es brauche, zu wissen, wie der tickt, wie es ihm geht, was ihn umtreibt. Also, beten, lieben und Gemeinschaft pflegen. Das sind so drei Kernstücke, die wir beherzigen sollten und die wir brauchen. Petrus hört hier nicht auf, sondern er setzt hier einen Doppelpunkt. Er sagt, und das finde ich interessant, dass dieser Text uns heute hier gegeben ist, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Jeder soll den anderen, also nicht dem anderen in Einzel, sondern den anderen, allen anderen, dienen mit der Gabe, die er von Gott bekommen hat. Jetzt sind wir schon wieder bei den Talenten, bei den Pfunden, die uns anvertraut sind. Hört ihr, das passt irgendwie, ist das miteinander verwoben, das lässt sich gar nicht auseinanderziehen. Also der Dienst für den anderen, am anderen, der ist ein zentraler Punkt im Leben einer christlichen Gemeinde. Und wo das nicht funktioniert, sollten wir uns selber, ich rede auch von mir wieder, oft fragen, was stimmt da nicht? Und wieder zurück, fehlt da die Verbindung zu unserem Herrn und Heiland? Ist die locker geworden? Ist die lose geworden? Müssen wir neues Kabel verlegen? Breitbandkabel, Highspeed. Haben wir immer noch dieses alte, noch nicht mal digital, sondern analoge Kabel da. Langsame Übermittlung der Nachrichten. In der heutigen Zeit, wo viel auf uns einstürmt, müssen wir auch diese Verbindung auf Highspeed auslegen. Wir brauchen die Verbindung zu unserem Herrn und Heiland mehr denn je. Sonst überrollt uns die Informations- und Bilderflut, die uns täglich über diesen Kasten, über das Handy, über den Computer in das Haus flattert. Ihr merkt, es ist wichtig, dass wir uns fokussieren. Wie Paulus das gesagt hat. Ich fokussiere mich auf Jesus Christus, meinen Herrn. Darauf liegt mein Schwerpunkt. Wenn Petrus jetzt sagt, dient einander mit der Gabe, die ihr von Gott bekommen habt, dann stellt ihr ganz außer Frage, dass jeder eine Gabe hat. Und das zu erkennen und auszuloten, ist mitunter recht schwierig. Manches ist offenbar, manches weniger. Das sind verschiedene Ebenen der Gabe, sage ich mal. Ich will jetzt nicht keine Wertung vornehmen, aber der eine hat Geld, der andere hat Zeit, der dritte hat ein musikalisches Gehör, der vierte hat ein technisches Verständnis, der nächste hat die Gabe, auf Leute zuzugehen, ihnen zu dienen und so weiter und so weiter und so weiter. Und einer hat vielleicht die Gabe zu beten. Zu beten, das wäre für mich, ich will das nicht, absolut nicht unterbewerten, aber das wäre so, die Verbindung zu halten, das wäre so dieses Pfund, mit dem ich immer wuchern kann. Mit dem Pfund kann ich immer wuchern. Immer. Da bin ich völlig unabhängig. Da kann ich immer mit wuchern. Petrus sagt hier noch mehr. Und zwar schreibt er hier weiter, wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Wenn wir also einander, uns gegeneinander mit den Gaben dienen, die einsetzen, die Gott uns geschenkt hat, dann wuchern wir mit unseren Pfunden in rechter Weise. Da sind wir, und da wird nicht gefragt, wie toll und wie gut er das kann und wie viel er das macht, sondern da geht es darum, wenn ihr das überhaupt grundsätzlich macht, dann seid ihr treue, gute Verwalter. Und das ist letzten Endes das, was Gott von uns will. Treue. Ihm treu in allem zu dienen. Da steht hier ein Vers, redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass er das für Gott, vor Gott tut. Es ist jetzt ein Satz, auch der trifft mich wieder, weil ich jetzt hier vorne stehe, bewusst und konkret. Ja, ich kann einfach nur in aller Demut darum bitten, dass Gott die Worte lenkt und dass sie in seinem Sinne ankommen. Mehr kann ich nicht. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, so soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Ist doch klasse. Wir sind wieder bei den Talenten. Jesus hat jedem nach seinen Möglichkeiten gegeben. Und hier steht sogar, Gott gibt noch die Kraft dazu. Ist doch sagenhaft. Nicht nur, dass er uns das schenkt, sondern er gibt dann noch die Kraft dazu, das, damit umzugehen, damit das zur Ausführung zu bringen. Im Philipperbrief, ein bisschen weiter vorne, schreibt Paulus Ähnliches. So trachtet nur nach, dass er mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen zu seiner Ehre. Gott ist, der in uns am Wirken ist. Und das Einzige, was wir tun müssen, ihn zum Zuge kommen lassen, uns nicht zumüllen lassen, sondern wachsam bleiben, besonnen bleiben. Die Leitung aufhalten, offen halten, aufrüsten, Highspeed. Ich finde das sagenhaft, dass, wie gesagt, Gott begibt die Gnade zum Dienst, befähigt zum Dienst und gibt die Kraft noch dazu. Und Petrus ist immer noch nicht fertig. Es könnte irgendwann mal gut sein jetzt. Es ist ja genug, wie Matthias gesagt hat. Jeder Satz ein Pfund. Und weil das eben ein schwieriges Thema ist mit den Gaben, sind wir in der Gemeindeleitung dahin gekommen, auch aufgrund der Vorträge von Johannes Reimer, dass wir uns mal einen Gabentest zulegen, den wir in den Hauskreisen machen wollen. Wieder ein Einschub, meldet euch in den Hauskreisen an. Es wird noch ein oder andere angeboten, meldet euch an. Wir wollen als Gemeinde ausloten, wo unser Potenzial steckt. Wir wollen jetzt dieses Buch vielleicht nicht 1:1 umsetzen, aber wir wollen es als Werkzeug nehmen, um rauszufinden, ob jeder an dem Platz ist, der für ihn gut ist, wo er sein Potenzial einsetzen kann. Wir wollen keinen, der irgendwo in der Ecke sitzt und wartet, bis die Zeit rumgeht. Das wäre fatal. Das wäre fatal. Und Petrus macht jetzt hier den Sack zu. Und ich finde das klasse, wie er das macht. Er schreibt hier, nachdem er gesagt hat, die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt, also jede einzelne Gabe soll mit Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Finde ich toll, dass Petrus das hier sagt. Das heißt doch so viel, wir arbeiten nicht auf eigene Rechnung. Es geht nicht darum, einen Schulterklopfer zu kriegen oder was weiß ich, Geld aus, dass das Konto wächst. Sondern es geht darum, dass Gottes Ehre wächst. Dass ich eingestehe, jawohl, ich bin ein Knecht, ein Helfer Gottes auf dieser Erde, damit Menschen mit seinem Wort, mit seiner guten Nachricht in Verbindung kommen. Und alles, was dafür in der Gemeinde geschieht, gilt der Ehre Gottes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da, so auch heute und in Ewigkeit. Amen. Das ist das, worum es in letzter Konsequenz geht. Um die Ehre Gottes. Ein abstrakter Begriff. Aber wenn ich jemand in Ehren halte, dann setze ich alles daran, ihm zu gefallen. Und da sind wir wieder bei dem, was Paulus sagt. Ich setze alles daran, dass ich Christus ergreife. Weil ich von ihm ergriffen bin, will ich so werden, wie er war. Da setze ich alles dran, bis hinein in den Tod. Es ist äußerst radikal. Genauso wie radikal, wie Jesus sagt, wenn einer mit dem Pfund in der Ecke sitzt und wartet, dass die Zeit rumgeht, der hat bei mir nichts verloren. Ihr merkt, die Bibel zeigt uns kein Evangelium oder kein Christenleben, was so Friede, Feuer, Eierkuchen ist. Klar, wir haben eine enorme Freude im Herrn, weil er uns gehört, weil wir ihm gehören. Aber wir dürfen uns nicht davon einlullen lassen, dass alles so dahin plätschert. Nein, Paulus schreibt von einem Kampf. Ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und Petrus sagt, ihr müsst alles daran setzen, seid besonnen. Kommt zur Besinnung. Und ich komme jetzt zum Schluss. Petrus endet nämlich hier mit dem Satz, ihm, Jesus Christus. gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Diesem Herrn zu dienen, ihm zu gehören, ist ein wunderbares Privileg. Die Einladung anzunehmen, mitzuarbeiten in dieser Gemeinde, wo immer sie sich auf dieser Erde manifestiert, ist für Paulus das Größte. Das ist der Hauptgewinn für Paulus. Da setze ich alles dran. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen.